Wunderschönen guten Morgen. Es ist die Woche der Notenbanker. Heute am Abend die amerikanische Fed, morgen EZB, die Bank of England, die Schweizer Nationalbank. Alle kommunizieren diese Tage. Und der Kapitalmarkt schaut natürlich darauf, was die so sagen und wie sie die aktuelle Lage vor allem die näheren Aussichten interpretieren, weil egal was die Notenbanker sagen, soweit sie gut kommunizieren, das wird vom Kapitalmarkt vorweggenommen, wird eingepreist und man reagiert darauf.
Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL&E Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt mit Scholt Janosch.
Und wenn wir uns das näher anschauen, dann ist natürlich jetzt so, dass rückwirkend interpretiert im ersten Quartal 2021 so ein Fenster offen gewesen wäre, um in dieser Dynamik, die wir damals gehabt haben, mit der Stimmung des Reopenings, mit der Euphorie der Wirtschaftsöffnung, mit der Dynamik im Wirtschaftswachstum, die Impfstoffe, quasi Ausblick auf Normalisierung, dass man da beginnt, Stück weit die Liquiditätsunterstützung zurückzunehmen. Das ist damals nicht passiert. Dann sind mit dieser weiteren Unterstützung im Hintergrund die Inflationsprobleme aufgetaucht. Und der Kapitalmarkt sieht das derzeit so, dass damals die Zentralbanker einen Fehler gemacht haben, speziell die Fed. Und sie haben jetzt Angst davor, natürlich, dass dieser Fehler korrigiert werden könnte durch eine Überreaktion der Notenbanker. Und das ist also eine Geschichte, die jetzt in den Tagen natürlich alle beschäftigt. Und speziell die spekulativen Anlageformen lassen ordentlich federn. Die sogenannten Meme-Aktien sind in den letzten Tagen deutlich wieder gefallen. Die sind jetzt kurstechnisch auf einem Niveau, wo sie, naja, das letzte Mal im Mai dieses Jahres waren. Wenn wir noch weiter zurückgehen, ist das auf dem Niveau von Dezember vor einem Jahr, dazwischen sehr hohe Pendelbewegungen. Und wenn wir die einzelnen Positionen auch noch näher anschauen, dann gibt es da Positionen, die Stars dieser Meme-Werte, COS minus 90%, Virgin Galactic minus 76%, GameStop minus 72%, Beyond Meat minus 70%, BlackBerry minus 70%, AMC minus 70%. Das heißt, wenn wir das so anschauen, nicht, dass ich mich freue. Es zeigt sich nur, dass wenn nicht mehr nur Spekulation im Markt ist und auch die Frage auftaucht, wie stabil sind die Werte und wie nachhaltig und wie viel Value ist in den einzelnen Positionen drinnen, dann zählen wiederum nicht nur die leeren Hülsen, sondern die Substanz in den Unternehmen und deswegen sind die als erstes hier dabei massiv zu korrigieren. Die Inflation, die wir diese Woche gesehen haben, die ist also aus einem anderen Blickwinkel gesehen, natürlich auch sehr hoch, weil wir Inflationszahlen haben, jetzt auch im Dollarraum, die ja, Größenordnungen erreichen, die wir das letzte Mal 1982 gesehen haben. Was nur im Vergleich zu 82 heute anders ist, sind die Zinsniveaus im Hintergrund, die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe war damals 15% in Dollar, heute sind es 1,5% und damit natürlich ganz andere Rahmenbedingungen. Wir haben oft und sehr lange darüber gesprochen, dass die finanzielle Repression, die darauf aufbaut, dass die Verschuldung durch höhere Inflation, aber niedrigeren Realzins entwertet wird, abgebaut wird. Das ist oft erzählt worden in vielen Vorträgen. Man konnte sich das nicht so wirklich vorstellen, wie das passieren wird, weil diese Differenz zwischen Inflation und Zinsen nicht so groß war. Aber wenn wir jetzt anschauen, wie groß diese Differenz ist, wie viel die Zinsen überhaupt noch kompensieren, wie negativ dieser Realzins ist, dann ist diese Vermögensvernichtung auch in dem Bereich oder Entschuldung voll im Laufen, weil die Schulden sind ja auf der anderen Seite bei irgendjemandem als Vermögen in der Bilanz geführt. Und speziell die Staatsanleihen sind da sehr, sehr stark im Vordergrund. Ah ja, ganz nebenbei ist in Amerika gestern auch gelungen, die Schuldendecke zu heben. Die Janet Yellen hat plus 2,5 Billionen Dollar Verschuldungsmöglichkeit genehmigt bekommen. Zumindest von der ersten Instanz. Die zweite Instanz wird das mit hoher Wahrscheinlichkeit auch absegnen. Aber wie knapp das war, sieht man, wenn man die Stimmverhältnisse anschaut. 50 zu 49 ist das genehmigt worden. Also lediglich an einer Stimme ist das so entschieden worden. Es sind in Summe jetzt 31,4 Billionen Dollar, die amerikanische Verschuldung ausmacht. Das ist deutlich mehr als die Jahreswirtschaftsleistung des ganzen Landes. Und ich kann mich noch erinnern, 2011, das muss ich mal ausgraben, habe ich in einem Vortrag so visuell dargestellt, wie viel ist denn überhaupt eine Billion? Damals war die Verschuldung 15 Billionen Dollar in Amerika, die Gesamtverschuldung. Und da war eben da die Frage, wie viel ist das? Kann man sich das überhaupt bildlich vorstellen? Und das waren 1,5 World Trade Center hochgestapelt, Dollarscheine, 100 Dollarscheine. Und jetzt haben wir 31,4 Billionen. Das heißt, es ist die doppelte Menge von dem, mehr als die doppelte Menge, als das, was damals war. Unvorstellbar. Aber parallel dazu, wenn man das anschaut, niedrige Verzinsung, damit negative Realzinsen, hohe Inflation. Also ist die Mischung, die klassische finanzielle Repression, wo man das ganz gut über die Entschuldung lösen kann. Bank of America macht jedes Monat eine Umfrage bei den Asset Managern und es sind in Summe 106 große Asset Manager jetzt wieder befragt worden, um repräsentative Asset Manager, um zu sehen, wovor haben die Vermögensverwalter so quasi Angst, wenn sie auf 2022 schauen. Und mit knapp 40% ist an erster Stelle die höchste Befürchtung, dass die Notenbanken einen Fehler begehen. Daraus, dass sie im ersten Quartal heuer gepennt haben und diesen Zeitfenster, wo sie etwas hätten machen können, mit der Liquiditätsunterstützung verpasst haben, dass sie jetzt vielleicht sogar überreagieren oder viele Maßnahmen zusammenkommen und 2022 die Märkte fast ausgetrocknet werden könnten. Die zweite Angst, die da ist, wäre eine weglaufende, unkontrollierte Inflation. Das beobachten sie sehr, sehr stark und deswegen schaut auch sehr viele heute darauf, was kommunizieren die Notenbanker. Wie verfolgen Sie diese Geschichte? Wird das weiter fortgesetzt, was der Jay Powell einige Zeit schon im heutigen Jahr kommuniziert hat, dass er gesagt hat, okay, auch wenn die Inflation kurzfristig drüber schießt, das macht uns nichts aus, wir bleiben trotzdem an der Politik dran, um die Wirtschaft zu unterstützen. Das werden wir so also sehen. An dritter Stelle, und das ist jetzt nur mehr die Befürchtung von ungefähr 10, 12%, ist eine neue Version vom Coronavirus, irgendeine neue Mutation, die die Wirtschaft bremsen könnte. Im Moment wird die Covid-Story ein bisschen zu stark aus meiner Sicht ausgepreist als Risiko aus dem Markt. Noch ist hauptsächlich in den Köpfen, und das ist so die Hoffnung, die dominiert, dass zwar die aktuelle Variante, die Omikron-Variante, ansteckender ist, aber die Verläufe nicht so schwer sind und somit eine Komplettblockade der Wirtschaft nicht notwendig ist. Wenn ich aber gestern die Nachrichten mir anhöre, dass in Asien, speziell auch in China, ganze Regionen wieder runtergefahren werden, auch Fabriken schließen, dann erinnert mich das an die Schlagzeilen, die wir Ende 2019 gehabt haben. Also ist da sicherlich Vorsicht geboten. An vierter Stelle sind geopolitische Risiken, was da und dort passieren kann, wo gezündelt wird, ob das jetzt Russland, Ukraine ist oder die Geschichte mit dem Iran oder auch China und Taiwan. Und an fünfter Stelle die chinesische Wirtschaftspolitik ist entscheidend. Goldman Sachs geht gestern noch aggressiver raus und sagt, sie sind der Meinung, dass hier die Zinshebung deutlich früher kommen wird als bis jetzt geplant. Zuerst hat es geheißen, Zinshebung frühestens 2023. Jetzt ist mittlerweile ein Konsens im Markt, dass eine erste Zinshebung schon 2022 kommen wird. Bis jetzt war die Gesamtmeinung, dass frühestens im Juli eine Zinshebung kommt. Goldman Sachs sagt jetzt, sie erwarten schon für Mai eine Zinshebung, in Juli die zweite Zinshebung, im November möglicherweise die dritte Zinshebung. Und damit sollte die Liquiditätsunterstützung bereits so bis ungefähr Ende Mai oder Ende Februar, Anfang März abgeschlossen werden. Und das wird man so also näher anschauen, ob das tatsächlich so kommt, weil dann wird es heute Abend heißen, nicht 15 Milliarden wird getapert, also weniger Liquidität dem Markt zur Verfügung gestellt, sondern vielleicht sogar 30 Milliarden. Und das ist eine sehr spannende Geschichte. Morgen ist ja die EZB dran und das ist dort deswegen auch spannend, weil die EZB nicht so kommuniziert wie die amerikanische Fed. Die EZB zwar im Schlepptau der amerikanischen Notenbanker sich bewegt, zeitversetzt so ungefähr um 3-4 Monate. Die Inflation hier auch im Normalfall so ungefähr um 1,5% tiefer ist wie in Amerika. Aber, und diese Liquiditätsunterstützung war in Europa aus dem PEPP-Programm deutlich höher als in Amerika. Die Amerikaner haben 120 Milliarden pro Monat in die Märkte hineingekauft, die EZB 60 Milliarden. Und diese 60 Milliarden laufen aus, also dieses PEPP-Programm wird abgewechselt vom APP-Programm, lauter Abkürzungen, aber das Wesentliche ist, dass da nicht nur ein Buchstabe weniger dabei ist, sondern von 60 Milliarden auf 20 Milliarden monatliche Liquiditätsunterstützung die Summe gesenkt wird. Das kommt in April, Mai und die Frage wird sein, wie geht die EZB mit dieser Differenz um? 40 Milliarden weniger Unterstützung, ist es noch notwendig für die Märkte? Wenn es schwieriger wird und die Wachstumszahlen nicht passen, was sagt dann die EZB dazu? Worauf schaut sie? Was beobachtet sie? Also diese Woche sind somit die Aussagen der Banker sehr relevant. Sie sind zwar vorsichtig und wollen die Märkte nicht überraschen. Ich glaube, dass wir bei der Fed keine Überraschung erleben. Wenn wir eine Überraschung erleben, dann wird das die Überraschung sein, dass wir eine Überraschung erleben, weil wir normalerweise damit rechnen, dass es dort keine Überraschungen gibt. Was wir brauchen ist auf jeden Fall, und man sieht auch, dass die Märkte derzeit durch die aktuelle Situation hindurchblicken, die Liquidität ist sehr, sehr hoch. Die Liquiditätsreserven der großen Fondsmanager sind erhöht. Auf einem Level, wie wir es Anfang 2020 das letzte Mal gehabt haben. Das heißt, kurz vor der, also eigentlich wie sich es zugespitzt hat vor der Pandemie, so im Februar des Jahres 2020, hatten wir die Liquiditätsreserven der Vermögensverwalter so hoch wie jetzt. 5,1%. Scheint nicht viel zu sein, aber wenn man das im historischen Kontext anschaut, dann sieht man, wie hoch diese Reserven sind. Das ist auch etwas Positives, wenn man das so haben will, weil wenn die Reserven so hoch sind und wir gehen ins nächste Jahr hinein und erfahrungsgemäß ist im ersten Quartal eine Startdynamik in jedem Jahr drinnen, da positionieren sich die Vermögensverwalter wieder neu, dann ist genug Liquidität da, um dementsprechend zu kaufen. Der Nachteil der jetzigen Liquiditätsbildung ist, dass im Moment die Umsätze niedrig sind und kleine Nachrichten können die Märkte natürlich sehr, sehr stark bewegen. Das passiert aktuell auch. Sehr viele haben es schon quasi satt. Sie wollen 2021 positiv abschließen, ziehen sich nächste Woche in ihr Weihnachtsurlaub zurück und sind nicht mehr sehr aktiv und wollen die Ergebnisse des heurigen Jahres nicht nur irgendwie durch späte Wetten versemmeln. Laut Statistik schaut es dennoch gut aus, dass mit Jahresende noch einmal ein Schub nach oben kommt, weil 41% Wahrscheinlichkeit bis 1981 zurückblickend darauf hindeutet, dass wenn ein Jahr so stark war wie das heurige Jahr, dann die letzte Phase, diese Weihnachtsrallye-Phase auch nochmal stark sein wird. In den letzten 21 Jahren war diese Zeit immer jedes Jahr positiv, wenn das gesamte Jahr auch positiv war. Wir werden sehen, in welche Statistik das heurige Jahr hier einzuordnen sein wird. All diese Themen erzähle ich ja nicht deswegen und spreche nicht darüber, weil ich hier zum kurzfristigen Traden und Zocken motiviere. Nein, um einfach zu sehen, was die Märkte bewegt und das dann zuordnen zu können, ohne dass ich als Anleger jeden Tag permanent da um und um hüpfen muss. Interessant zum gestrigen Beitrag, die Meta-Welt, Metaverse, was sich dort abspielt. Es gab viele Rückmeldungen. Und ich möchte auch dazu sagen, dass das einfach von mir eine Meinung war, ein Gedanke war. Darüber kann man nachdenken, wo auch immer man das dann hinordnet, was sich in dieser virtuellen Welt abspielt, wie weit man offen dafür ist und wie weit Themen, die kommen werden, aus heutiger Sicht wir haben wollen oder nicht. Das Interessante ist, viele Themen werden so oder so kommen, egal ob wir damit einverstanden sind oder nicht, weil wir sehen, dass die breite Masse bestimmte Themen annimmt und akzeptiert und sogar haben will. Es gibt manche Themen, mit denen ich nicht einverstanden bin und so, trotzdem sind sie im Portfolio, weil ich aus einem anderen Blickwinkel möglicherweise sage, okay, ich reite einfach oder ich nehme mit diese Momentumwelle oder ich akzeptiere, dass halt die Masse was bewegt, ohne dass hier Nachhaltigkeit dahinter ist. Aber was gestern interessant war, war die Meldung von Nike. Nike hat eine Firma gekauft und das Übernahmen passieren, das ist an sich nichts Außergewöhnliches. Aber wenn wir uns anschauen, welche Firma Nike übernommen hat, die Firma an sich, also Namen der Aktie ist völlig egal. Es ist aber eine virtuelle IT-Firma, die Nike übernommen hat. Und die Spezialität dieser Firma ist, dass sie Sneakers produzieren, Sneakers programmieren für die Avatare in der virtuellen Metaverse-Welt. Und es ist spannend, dass hier Nike diese Marke und diesen Bereich für sich sichert, um in der Meta-Welt, wenn dort Geld verdient wird, daran, dass eben Unternehmen da sind, die coole Sneakers programmieren für diese Avatare, dass man daran dann auch verdient. Das heißt, es ist heute schon normal, dass die Spieler dementsprechend angezogen, ausgerüstet werden und diese Kleidungsstücke, die muss man halt kaufen. Und ja, das ist das, was hier Nike sich gekauft hat, passt irgendwie gepasst zu unserer Diskussion tagsüber und habe gestern auch noch eine Diskussion gesehen. Aus einem IT-Bereich, wo auch CEOs von einer Unternehmensgruppe über die Metaverse-Entwicklung der unterschiedlichen Unternehmen gesprochen haben. Und da ist deutlich rausgekommen, dass sie diese Metaverse-Fläche damit definieren, dass sie sagen, das ist die Schnittstelle der unterschiedlichen Unternehmen, wo diejenigen, die sich hier drinnen bewegen, ohne Widerstand in alle Geschäftsmodelle und alle Unternehmensbereiche hineingreifen können und davon profitieren. Das streift so ein bisschen die Idee, die ich gestern aufgebracht habe oder besprochen habe, dass in Wahrheit Metaverse nicht unbedingt diese Brille ist, sondern die blockadefreie Nutzung von unterschiedlichen Technologien in den unterschiedlichen Universen, dass die miteinander hier verschmelzen und Schnittpunkte haben und dort bewegt man sich in dieser Metaverse-Welt. Ich denke, dass wir diese Thematik noch weiter diskutieren werden, aber auf jeden Fall ist es präsent und in den Portfolios hat die Idee somit auch für eine lange Zeit noch dementsprechend Platz. Also, dritte Aufnahme. Bin gespannt, wie sich das dann auch auf der Podcast-Ebene anfühlt und anhört. Wünsche euch heute auch wieder einen erfolgreichen Tag. Angenehme Gespräche. Bin offen, wie immer, für Fragen, Rückmeldungen, Anregungen, Ideen, manche, die ich hier bespreche, manche, die wir dann mit dem Martin gemeinsam Anfang Jänner im nächsten Kapitalmarkt-Talk besprechen können. Und ja, somit bis morgen in der Früh in der nächsten Kaffeesatz-Podcast-Runde.
Das war aus dem Kaffeesatz. der Podcast von AL&E Consulting zu aktuellen Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen. Verständlich erklärt mit Scholt Janosch. Aktuelle Fragen, Rückmeldungen und Anmeldungen zum nächsten Kapitalmarkt-Talk findet ihr auf unserer Homepage www.aleconsulting.at.